Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Beide Seiten live auf Puls 24. Wir heben heute ab, oder falls Sie mit Ryanair fliegen, wir sind gut gelandet, denn Ryanair wurde verurteilt, widerrechtlich Gebühren kassiert zu haben. Das Urteil des Korneuburger Landesgerichts ist noch nicht rechtskräftig, aber was genau wurde denn widerrechtlich kassiert? Ein Fluggast schildert uns die absurden Aufschläge, die sie zahlen musste.
Wenn die zweifache Mutter Marielle aus Wien für den Familienurlaub packt, dann macht sie auch gleich ihrem Ärger Luft. Und zwar über die Billigfluglinie Ryanair. Der Grund, die vielen oft versteckten Zusatzkosten, die auf den Flugpreis aufgeschlagen werden.
Du musst zahlen für den Kinderwagen 15 Euro, für das extra Gepäck 15 Euro. Du musst für den Kinderplatz, für den halben Platz verrechnen sie einem diese berühmten 25 Euro. Der Platz für die Zweijährige ist fast der Platz wie für einen Erwachsenen.
Im Buchungsprozess auf der Ryanair Homepage sind diese Kosten mal mehr, mal weniger klar ersichtlich. Der Schoßplatz für das Baby kostet eben 25 Euro, das Einchecken am Schalter 55 Euro und auch das Ausdrucken der Boardingkarte schlägt mit 15 Euro aufs Urlaubsbudget. Genau gegen solche Klauseln haben die Arbeiterkammer und der Verein für Konsumenteninformation Ryanair geklagt und in erster Instanz Recht bekommen, etwa was die Schoßgebühr betrifft.
Ich finde es gut für die Zukunft, dass man diese Schoßgebühr nicht mehr hat. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis das wirklich umgesetzt ist. Und am Ende des Tages schlagen sie es dann einfach auf andere Dinge drauf.
Ryanair hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Es ist also nicht rechtskräftig und geht in die zweite Instanz. So lange will die Billigfluglinie dazu auch keinen Kommentar abgeben. Und mindestens so lange wird sich Marielle auch über die weiter bestehenden Zusatzgebühren ärgern.
Natürlich haben wir Vertreter von Ryanair eingeladen in die Sendung oder um ein Statement gebeten und dazu ist es eben nicht gekommen. Ich freue mich aber jetzt, die zuständige Politikerin begrüßen zu dürfen bei uns im Studio, Ulrike Königsberger-Ludwig, SPÖ-Staatssekretärin, zuständig für Konsumentenschutz. Schönen guten Abend, Frau Staatssekretärin.
Schönen guten Abend und danke für die Einladung.
Wir haben einige absurde Sachen schon gehört. Baby auf dem Schoß, 25 extra. Ticket ausdrucken, 15 Euro extra. Wie? Einchecken wollen Sie auch am Flughafen, 55 obendrauf. Was zeigt denn dieses Gerichtsurteil gegen Ryanair?
Also aus meiner Sicht ist es ein großer Tag für den Konsumentinnenschutz, das muss ich schon in aller Deutlichkeit sagen, weil man damit ein starkes Signal dahingehend setzt, dass Konzerne nicht willkürlich mit den Rechten von Konsumentinnen und Konsumenten spielen können. Und ich glaube schon, dass das ein sehr gutes und ein sehr wegweisendes Signal ist, auch an die Bevölkerung, an die Konsumentinnen und Konsumenten, das nicht einfach sich gefallen zu lassen. Das Beispiel hat da wirklich gut gezeigt, dass das Familien tatsächlich vor den Kopf stößt. Man glaubt, billig fliegen zu können. Und das hat jetzt auch Gründe, dass man sich das Reisen auch leisten kann. Und dann steht man am Flughafen und ist mit tatsächlich versteckten Gebühren konfrontiert. Das ist nicht recht. Das ist wirklich nicht recht. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich auch, wenn ich das so sagen darf, eine Sauerei.
Und jetzt ist es erstmal schwarz auf weiß, also erstinstanzlich, es gibt ein Berufungsverfahren, man wird sehen, wie das ausgeht. Aber immerhin, Ihr Ministerium hat diesen Prozess überhaupt erst angestrengt. Warum?
Ja, das stimmt. Das Ministerium hat ja seit den Anfang 90er Jahren auch einen Klagsvertrag mit dem VKI. Und ich bin schon der Meinung, wenn Konsumentinnen und Konsumenten diese Dinge an die Politik oder auch an die Verbraucherinnenschutzorganisationen herantragen, dann ist es auch unsere Aufgabe, dort genau hinzuschauen. Und ich sage es noch einmal, ich finde das sehr gut, dass jetzt das erstinstanzliche Urteil da ist, weil das schon zeigt, dass nicht alles mit den Konsumentinnen gemacht werden kann.
Aber müsste nicht die Politik dann Maßnahmen ergreifen, damit es eben nicht mehr Prozesse geben muss oder damit nicht Konsumentinnen, Kundinnen unbedingt ihr Recht vor Gericht erstreiten und letztlich dann Ryanair dazu zwingen, vielleicht etwas zurückzuzahlen? Müsste nicht die Gesetzeslage angepasst werden an solche Praktiken?
Ist natürlich eine Frage, die man sich stellen kann und ob man dann tatsächlich auch jetzt in Anführungszeichen in die Märkte eingreifen kann. Das ist immer eine wirklich auch schwierige und sehr intensive politische Diskussion. Aber genau aus diesem Grund bin ich ja der Meinung, dass es so wichtig ist, dass wir den VKI auch haben und dass wir tatsächlich auch starke Instrumente haben, wenn sich Konsumentinnen und Konsumenten unrecht behandelt fühlen, dass man dann tatsächlich auch den Klagsweg einschreiten kann. Und das Gute ist ja, dass nicht der Einzelne klagen muss, sondern dass der Verband quasi für die Konsumentinnen und Konsumenten diese Klage führt.
Und hat eben jetzt dieses Urteil auch erwirkt. Wie kommen denn jetzt die Kundinnen an ihr Geld? Muss Ryanair bei Bestätigung des Urteils in zweiter Instanz widerrechtlich kassiertes Geld selbstständig zurückzahlen oder muss sich jeder oder jede die findet, ja, ich wurde da über den Tisch gezogen, selbst bei Ryanair schadlos halten?
Na, jetzt ist einmal ganz wichtig, dass man wirklich den Konsumentinnen und Konsumenten sagt, dass sie auf jeden Fall die Rechnungen für diese, sag jetzt einmal, zu Unrecht eingehobenen Gebühren, dass sie auf jeden Fall gesammelt werden, damit man dann, wenn das Urteil rechtskräftig ist, auch seine Rechte geltend machen kann. Das ist wirklich jetzt ein ganz wichtiger Appell, weil man weiß ja auch nicht, wann dann das Urteil tatsächlich rechtskräftig wird. Und deswegen kann man jetzt wirklich nur sagen, bitte sammelt die Rechnungen dieser Gebühren, damit man dann tatsächlich die Rechte geltend machen kann.
Wie lang zurück? Einfach vom letzten Urlaub oder Jahre zurück?
Ich würde sagen, wirklich zurück.
Wenn man jemals geflogen ist mit Ryanair.
Wenn man die Rechnungen noch hat, dann soll man tatsächlich die Rechnungen sammeln und dann die Rechte geltend machen.
Jetzt wissen wir, Ryanair hat eine lange, lange Geschichte von vielen Prozessen und von vielen Klagen. Es ging schon auch in anderen Ländern. Es ging auch um andere Preistricks, es ging um Arbeitnehmerrechte, es ging um unberechtigte Fördergelder, die Fluglinie bezogen hat. Und immer wieder gibt's Klagen. Warum soll ausgerechnet dieses Urteil richtungsweisend sein?
Naja, ich finde, es ist aus diesem Grund richtungsweisend, weil man jetzt einmal in der erstinstanzlichen Verurteilung tatsächlich diese Praktiken, und ich kann das ja nur noch einmal wiederholen, ich finde das ja wirklich schändlich, wenn man dann am Flughafen eincheckt und man muss dann 55 Euro fürs Einchecken bezahlen. Ja? Wenn man sich vorstellt, das sind vier Familienmitglieder, dann sind das 220 Euro. Das verteuert ja tatsächlich den Urlaub.
Nur wenn ich nicht online eingecheckt habe, sondern sage, vielleicht aus Zeitgründen oder weil ich digital nicht so versiert bin, ich gehe dorthin.
Oder weil die digitale Plattform wieder einmal nicht
kann man
funktioniert.
Nicht fliegen. Oder weil es nicht funktioniert. Auch dann muss man am Flughafen einchecken und dann ist die
Gebühr. Zahlt man 55 Euro. Und das finde ich schon richtungsweisend. Und ich finde das schon, gut und wirklich wichtig, dass man den Konzernen auch zeigt, da gibt's Grenzen. Da gibt's tatsächlich Grenzen, wo man mit den Konsumentinnen und Konsumenten nicht alles machen kann. Und es gibt Organisationen, die sich für die Rechte einsetzen. Das finde ich schon sehr richtungsweisend. Und ich hoffe doch, dass viele Bürgerinnen und Bürger das tatsächlich zum Anlass nehmen und, sage ich mal, die Rechnungen tatsächlich sammeln. Und dass man sich dann vielleicht auch überlegt, ob nicht diese Intransparenz eben bei Ryanair dazu führt, dass der Flug im Endeffekt teurer ist. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Aspekt, dass man auf diese Transparenz auch pocht.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, denn wenn man schnell im Internet einen Flug sucht, dann bekommt man einen super Billigpreis serviert, der sich dann als Köder entpuppt und in Wirklichkeit viel teurer ist. Aber trotzdem buchen viele Menschen bei diesen vermeintlichen Billigfliegern und zahlen dann halt Aufpreis für dies und das und für jede falsche Handbewegung. Hat sich das noch immer nicht rumgesprochen? Sind die Konsumenten da eigentlich ignorant und sagen, nehmen das in Kauf, weil das so halt so ist?
Das ist vielleicht dann auch, oder das ist aus meiner Sicht genau dieses Urteil, das Sie jetzt vorher angesprochen haben, ist vielleicht auch ein Wink in diese Richtung, dass man sich's noch einmal genauer anschaut. Also ich glaube schon, dass das auch dazu führen kann, dass mehr Bewusstsein auch dafür entsteht bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Konsumentinnen und Konsumenten, dass man noch einmal genauer hinschaut. Das ist nicht rechtens. Das ist nicht in Ordnung, ich sag's noch einmal. Das ist tatsächlich, eigentlich sind das Praktiken, die eigentlich wirklich tatsächlich verwerflich sind. Also wir haben das heute so betitelt, wer trickst, verliert. Und jetzt hat Ryanair tatsächlich zumindest erstinstanzlich einmal verloren.
Wird es auch andere Fluglinien betreffen? Es gibt ja verschiedene Fluglinien, es gibt auch verschiedene Klagen gegen verschiedene Billigflieger wegen auch anderer Dinge, die laufen. Manche wurden abgeschlagen und manche wurden stattgegeben. Gibt es da Praktiken, wo Sie Konsumentinnen und Konsumenten raten, genau hinzuschauen, um selbst vielleicht etwas zu vermeiden, solche Kosten fallen? Oder gibt es auch Prozesse, die jetzt in naher Zukunft vielleicht noch einmal vielleicht auch solche Urteile erwirken? Könnten.
Also zum einen gibt es auch ein Urteil bei Wizz Air, da hat die Arbeiterkammer geklagt, das ist schon länger zurück. Das ist auch eine Fluglinie oder eine Airline, wo man tatsächlich auch eine Klage eingereicht hat. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ja, ich glaube schon, dass es gut ist, wenn Konsumentinnen und Konsumenten genauer hinschauen. Es geht auch um ihre Rechte. Es geht auch eigentlich um ihr Geldbörsel, sage ich jetzt ganz ehrlich. Und noch einmal, wenn man zu viert in den Urlaub fliegt, dann sind 220 Euro Euro doch eine wirklich Stange Geld. Da kann man schon gut Abendessen gehen mit seiner Familie oder vielleicht mit dem Kind einmal in den Rutschenpark gehen. Also ich glaube schon, dass man da tatsächlich gut hinschauen soll. Und die Aufgabe von den Konsumentenschützervereinen ist ja genau, dorthin zu schauen. Und ich kann wirklich nur appellieren, wenn solche Ungereimtheiten aufkommen, tatsächlich den VKI auch zu konsolidieren. Dafür ist er da. Und wir wissen ja, dass der VKI, wenn er Klagen einreicht, zu den unterschiedlichsten Gebieten, es gibt ja eine Reihe von Klagen, hat eine unglaublich hohe Erfolgsquote, weil man natürlich eine starke Vertretung der Konsumentinnen und Konsumenten ist. Also wirklich, ich kann das nur an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, nicht scheuen, ja, dieses Instrument auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Ja. Dafür sind sie da und sehr erfolgreich.
Wir sind dann auch gleich im Studio mit einer Vertreterin des Vereins für Konsumenteninformation, eine Juristin wird dann da sein und wird eine Diskussion führen. Ich möchte noch abschließend Frau Staatssekretärin fragen, ob Sie die Erfahrung gemacht haben, dass viele Menschen berechtigte Ansprüche, so wie jetzt vielleicht durch das Urteil erstritten werden könnte, sollte es rechtskräftig werden, trotzdem irgendwie liegen lassen und das in Kauf nehmen, tolerieren und nicht auf die Barrikaden steigen und nicht ihr Recht einfordern und tatsächlich auch Rückzahlungen erzwingen, auch bei sonnenklaren Fällen, was Urlaubsfehler von Reiseveranstaltern betrifft. Haben Sie diese Erfahrung gemacht, dass viele Menschen das nicht so recht tangiert?
Also persönlich habe ich diese Erfahrung nicht gemacht und ich bin auch ganz ehrlich gesagt noch zu kurz in dieser Funktion, dass ich da jetzt auf den Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Aber ich möchte es noch einmal betonen. Man sollte seine Rechte tatsächlich in Anspruch nehmen. Das ist nicht rechtens, das ist tatsächlich verwerflich. Und ich finde schon, man sollte den Konzernen da wirklich die Stirn bieten. Und wenn es der VKI tatsächlich einklagt und dann auch noch Recht bekommt, dann sollte man wirklich diese Ansprüche auch geltend machen. Da kann ich wirklich nur an jeden appellieren, machen Sie das. Es kämpfen Menschen für ihre Rechte und wenn es dann tatsächlich gewonnen wird, dann sollte man das schon in Anspruch nehmen.
Also genau schauen beim Buch natürlich, wo man gleich einmal hinklickt. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, für die Erläuterungen und für den Besuch bei uns.
Sehr gerne. Danke für die Möglichkeit. Danke.
Und weil wir darüber gesprochen haben, meine Damen und Herren, wie das die Menschen aufnehmen, vielleicht ist auch dieses konkrete Urteil gegen Ryanair, wir haben uns da auf der Straße umgehört, auf die Frage, finden Sie es okay, wie Billigflieger so agieren und auch mit versteckten Gebühren umgehen, haben wir diese Antworten für Sie bekommen.
Das muss man damit rechnen eigentlich. Deshalb sind sie ja eigentlich der Basispreis weniger. Und dann weiß man muss für Essen, Gepäck oder was auch immer man haben möchte, mehr bezahlen.
Ja, das ist halt so ist der Markt und das ist ja auch, keine Ahnung, wenn ich irgendwas billig auf Amazon bestelle, dann kann ich es vielleicht auch, also ist es nicht das Produkt, das ich genau gewollt habe oder es schaut anders aus. Wenn ich in den Laden gehe, kann ich es mir anschauen, kann ich es angreifen und so weiter und weiß, was ich kriege, zahle aber halt auch mehr. Also das ist, so ist es einfach.
Also für mich sind das nicht versteckte Kosten. Ich sehe die Kosten, bevor ich buche.
Also ich lehne es prinzipiell ab, lieber ein bisschen mehr. Und dafür weiß ich, was alles beinhaltet. Das ist so eine nette Überraschung. Beim Einchecken muss ich vielleicht, weil ich mich nicht auskenne, digital, auf einmal mehr zahlen. Also das sind alles Dinge, die sind sehr unlauter.
Wenn es transparent kommuniziert ist, finde ich, kann man sehr wohl sagen, okay. Aber dieses intransparent, wo man dann erst so ganz am Ende so, by the way, es kommen jetzt noch 120 Euro dazu für, weiß ich nicht, was auch immer. Das finde ich dann halt problematisch.
Ich glaube, ich fliege demnächst sogar nochmal mit Ryanair, weil auch einfach keine andere Fluglinie zu dem Zeitpunkt, wo wir fliegen möchten, fliegt. Da bin ich dann mal gespannt. Aber normalerweise, man weiß natürlich, worauf man achten muss, gerade so was Gepäck betrifft und auch den Service, den es ja nicht wirklich gibt. Aber ja, ich finde, das ist ein Risiko, das man halt eben eingeht, wenn man sich die 50, 100 Euro oder was auch immer sparen möchte.
Tja, die Billigfluglinie und dieses Urteil gegen Ryanair in erster Instanz, das wollen wir besprechen. Jetzt zu Gast bei mir mittlerweile Petra Leupold hat Platz genommen. Sie ist Juristin beim Verein für Konsumenteninformation. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und ich begrüße Ralf Wolfgang Lothert, Unternehmer und Kommunikationsexperte. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Frau Leupold, ich möchte mit Ihnen beginnen, weil natürlich Ihr Verein diesen Prozess auch angestrengt oder vielmehr durchgeführt hat und zum Erfolg gebracht hat in erster Instanz. Jetzt haben wir gerade gehört in der Straßenumfrage, manche Kunden, Kundinnen nehmen die Aufpreistreiberei offenbar auch in Kauf. Macht das vielen Menschen nichts aus?
Ich glaube, es ist ein verständliches Phänomen, Resignation. Ich glaube auch, man muss unterscheiden. Also wir freuen uns sehr über dieses Urteil, wo 14 von 15 Eingeklagten Zusatzgebührenklauseln für unzulässig befunden worden sind, weil es ein wichtiger Etappensieg ist im Kampf gegen intransparente Zusatzgebühren, und durchsichtige Gebührenklauseln und auch für mehr Preistransparenz für Verbraucherinnen. Und das Urteil macht dann schon deutlich, dass Fairness und Transparenz gesetzliche Mindeststandards sind, die auch einzuhalten sind.
Also es geht natürlich um Fairness, die hier auch verletzt worden ist, laut Gerichtsurteil jedenfalls in erster Instanz. Herr Lothar, jetzt setzen Sie sich wiederholt ein für weniger Regulierungen für die Wirtschaft im Allgemeinen, gegen zu viele Eingriffe in unternehmerische Freiheit. Die Unternehmen sollen gestalten können. Jetzt war Ryanair, könnte man sagen, so frei, widerrechtlich Gebühren einzuheben. Geht das Gerichtsurteil für Sie in Ordnung?
Naja, erstens müssen wir sagen, dass das Gerichtsurteil ja noch nicht bindend ist, noch nicht rechtskräftig ist. Ich glaube schon, so wie auch die Zuschauer gerade vorher gesagt haben, ist das Herangehen, wenn ich weiß, ist eh eine Billig-Airline, vielleicht eine ganz andere. Das Urteil bezieht sich ja hauptsächlich auf die sogenannte Intransparenz von Klauseln. Das heißt, ich verstehe es nicht richtig oder ich finde es nicht irgendwo. Die meisten der Gebühren an sich sind aber in Ordnung. Also das hat das Gericht auch gesagt, die 25 Euro an sich für das Kind, wenn es auf dem Schoß sitzt etc., wären grundsätzlich in Ordnung, ist halt intransparent. Und da muss man die Frage halt, welche Richtschnur setze ich an Konsumenten, wie viel muss er nachschauen, wie viel muss er selber nachforschen. Und ich würde vor allem sagen, unter Umständen, bei, wenn ich weiß, ist eh eine Billig-Airline, dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr schauen als bei einer anderen.
Also das heißt, die KonsumentInnen wären hier auch in der Pflicht. Viele haben das dann natürlich nicht gemacht oder eben in Kauf genommen. Aber Frau Leupold, wäre der Prozess für Ryanair tatsächlich auch gut ausgegangen, wenn die Airline einfach deutlich kommuniziert hätte, dass für jede, sagen wir mal, falsche Bewegung etwas eingehoben wird?
Also ich glaube, man muss hier unterscheiden. Was zutrifft, ist, dass das Gericht aus unterschiedlichen Gründen diese Gebühren für unzulässig befunden hat. Wir sprechen in der AGB-Kontrolle, im AGB-Recht von unterschiedlichen Prüfschritten. In diesen Fällen beispielsweise diese Flughafen-Check-In-Gebühr in Höhe von 55 Euro.
Die dann fällig ist, wenn ich nicht online einchecke, sondern auf den Flughafen hinfahre und dort, ich muss ja einchecken, ohne das kann ich ja nicht fliegen. Und zack, muss ich 55 zahlen pro Person.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil der Check-In ja auch für die Inanspruchnahme der eigentlichen Hauptleistung, also der Beförderungsleistung, notwendig ist. Und das ist auch ein Aspekt bei der AGB-Kontrollprüfung. Das ist einer der Gründe, warum das Gericht hier gesagt hat, in erster Instanz überraschend und nachteilig, weil ja im Ausland beispielsweise möglicherweise die technischen Voraussetzungen gar nicht vorliegen. Für einen Online-Check-In, dann gibt es ein sehr kurzes Zeitfenster. Dann kann es natürlich sein, dass, wie uns KonsumentInnen öfter berichtet haben, dass die App defekt ist, die Website nicht funktioniert.
Man ist nicht im WLAN, das Internet funktioniert nicht, man fährt zum Flughafen hin und dann müsste man zahlen.
Ja, das heißt, das ist schon auch ein wesentlicher Aspekt, der auch für die gröbliche Benachteiligung, also die inhaltliche Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer Gebühr von Relevanz ist. Unabhängig von diesem Überraschungsmoment gibt es also auch gewisse inhaltliche Schranken für eine Preisgestaltung durch Zusatzgebühren.
Also allein transparent zu sein, hätte da auch nicht genügt. Kann die Berufung, die ja natürlich jetzt im Gange ist, das Urteil dann noch kippen? Sie selbst berufen ja übrigens auch aus anderen Gründen als Ryanair natürlich. Ja,
also wir freuen uns über das Urteil, es sind 14 von 15 Klauseln kassiert worden. Wir würden uns aber wünschen, zusätzlich zur Beurteilung, ob dieses Urteil überraschend ist und nachteilig ist, auch eine Frage zu dieser Inhaltskontrolle. Das heißt, zur Frage ist tatsächlich diese Gebühr auch inhaltlich gröblich benachteiligt. Dann geht es auch um Vertragsgerechtigkeit und um sozusagen das extra Bepreisen von Nebenleistungen, die zwingend oder im Regelfall mit der Hauptleistung einhergehen.
Hauptleistung-Beförderung natürlich.
Hauptleistung-Beförderung, dass ich die überhaupt in Anspruch nehmen kann. Zum Zweiten haben wir auch berufen, weil, und das ist zugleich ein gewisser Wermutstropfen jetzt bei diesem erstinstanzlichen Urteil, der Verein für Konsumenteninformation hat hier nicht nur auf Unterlassung geklagt, also dass diese Klauseln in Zukunft transparenter, inhaltlich zulässig gestaltet werden und in Zukunft nicht mehr verwendet werden, sondern auch auf Beseitigung, das heißt auch darauf, dass Ryanair allen Betroffenen Konsumentinnen aus eigenem diese unzulässig verrechnete Gebühr auch refundiert. Und damit sind wir gescheitert in erster Instanz und haben dagegen berufen. Das ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, als es gerade gegen Ryanair auch schon rechtskräftige Urteile gibt aus 2022, die Bundesarbeitskammer erstritten hat, zu sehr ähnlichen Klauseln, unter anderem auch zu so einer Online-Check-In-Gebühr, die schon damals rechtskräftig für unzulässig befunden worden ist und jetzt in Variationen, aber durchaus sinngleich sozusagen hartnäckig weiterverwendet. Und es wäre wirtschaftlich natürlich keine gute Anreizwirkung, wenn Unternehmer jahrelang quasi dann doch sehenden Auges nach einem rechtskräftigen Urteil, das schon ergangen ist, weiter diese Gebühren kassieren und dann aber letztlich nicht refundieren müssen und nur einen Bruchteil davon zahlen müssen. Da zahlt sich's nämlich aus.
Nur einen Bruchteil eben dann, wenn die Konsumenten ihr Recht eben geltend machen und die anderen, die das nicht machen, genau. Dann behält das Unternehmen einfach dieses Geld, das widerrechtlich einkassiert worden ist. Bitte schön.
Vielleicht zwei Sachen zum Inhalt. Wir müssen jetzt sehen, was die Berufung dann sagt, weil es geht auch darum, welches Recht anwendbar ist. Das Gericht hat gesagt, obwohl, es hat es gesagt, es ist irische Recht, normalerweise kann man vereinbaren. Es ist hier einen Verweis auf eine EU-Verordnung unterblieben, deshalb ist österreichisches Recht anwendbar. Das kann man auch anders sehen. Die Frage der sogenannten, sagen wir mal, unentgeltlichen Nebenleistungen ist bei einigen dieser Punkten ganz eindeutig vom Gericht gesagt worden, ja, man kann dafür Gebühren verlangen. Ich will aber auf einen anderen Punkt raus, warum sowas eventuell für die Konsumenten ein Pyrrhussieg ist. Wenn man alles sagt, alles gehört zur Hauptleistung dazu, dann ist es nicht mehr möglich, als einem Günstiganbieter das runterzubrechen, sagt, wenn Sie online einchecken, dann wird es für Sie günstiger, weil dann ist es in der Hauptleistung drin. Das heißt, ich werde mit allen gleichgestellt und die Tickets werden automatisch teurer. Das ist ja der Sinn und die Kompliziertheit natürlich von solchen Angeboten, dass ich versuche, das zu separieren, was kostet. Und wenn ich es nicht in Anspruch nehme, dann wird es günstiger. Wenn es jemand sagt, halt, nein, es muss jetzt alles das Rundum-Sorglos-Paket mit einem Preis sein, dann gibt es eben keine billigen Tickets mehr.
Ganz kurzer Widerspruch insofern, also ich glaube gerade beim Check-in passt es nicht wirklich, weil das notwendig ist, um überhaupt den Vertrag zu erfüllen, für Ryanair nämlich,
aber auch,
um die Hauptleistung zu erbringen.
Aber auch,
das ist nicht wie die Bordverpflegung. Also man kann sozusagen schon Preisgestaltung, Tarifgestaltung ist etwas, was den Airlines natürlich obliegt, aber unter Einhaltung der zwingenden gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Aber auch da hat das Gericht gesagt, nur wo es online, ich würde mal sagen, ich mache es mal plastisch, das ist gar keine Frage, dass ich die Unterscheidung in Österreich vornehmen kann. Es ist ein Problem, wie Sie richtig gesagt haben, vom Ausland her. So lese ich das Urteil an sich. Es ist mehr das Praktische, wo ich es nicht kann und da kann man das auch noch nachvollziehen. Aber es ist nicht ein grundsätzliches gegen die Check-in-Gebühr, online zu Papier etc. Es ist die Frage hier mehr der Technik, wenn ich es wirklich nicht vornehmen kann. Immer. Ich finde das auch ganz einfach wichtig zu unterscheiden, wie weit das jetzt geht, weil sonst habe ich einen pauschal super, nein, ich bin happy Preis und jeder, der sagt, ich will kein kleines Kind mitnehmen, ich will kein Gepäck mitnehmen etc., muss den gleichen Preis zahlen wie die andere Partei. Und das kann ja auch nicht im Sinne der Konsumenten sein.
Also man müsste dann Ihrer Meinung nach ein bisschen trennen zu den Zeitpunkten, die unbedingt notwendig sind für den Flug und andere, die vielleicht nice to have sind, die man auf dem Flug hat. Aber ich möchte noch auf andere Punkte zu sprechen kommen, weil es nicht nur um die Check-in-Gebühr geht von 55 Euro am Flughafen, sondern es wurde auch zurückgewiesen, dass eben Jungfamilien belastet würden, vor allem weil eben Gebühr für Kleinkind auf dem Schoß eingehoben worden ist, zusätzlich zu einem Sitzplatz, der auch noch fürs Kleinkind zu zahlen ist. Dann wurden auch Senioren oder digital nicht versierte Menschen extra belastet, die den Gebühr für den Ausdruck der Bordkarte auch noch bezahlen hätten müssen. Ist nicht vor allem das Ärgernis für Fluggäste, dass diese versteckten Gebühren dann dazukommen? Oder auch transparent von mir aus?
Also ich glaube, zu dem ersten Punkt, die Frau Kollegin hat es ja schon gesagt, das mit dem Kind wurde extra gesagt, das ist eine mögliche Gebühr. Hier fehlt es an der Transparenz mit dem Kind, weil extra gesagt worden ist, das bedeutet einen extra Aufwand, Sicherheitscheck-in und. Also das sehe ich nicht. Die Frage ist natürlich, was ist Diskrimination vor allem drum und dran? Da würde ich mich dann aber auch fragen, das ist ja bei staatlichen Institutionen auch so, wo kann ich bloß noch digital hingehen und wo und muss das akzeptieren und wo kann ich es nicht händisch oder sonst wie einreiben? Ich meine, da wird, glaube ich, mit zwei unterschiedlichen Maßen gemessen.
Vielleicht nur ein Satz dazu. Also das eine ist, weil Sie es auch angesprochen haben, dass hier vor allem vulnerable Verbraucherinnengruppen wie ältere Personen, weniger digital affine Personen, Familien, also wir sprechen von den not so sophisticated oder most vulnerable consumers, dass die hier benachteiligt werden, ist einfach eine Feststellung und ein Faktum. Also es ist abseits vom rechtlichen, aus konsumentenrechtlicher Sicht schon eine verbraucherfeindliche Praktik. Und das zweite ist eben, dass die Gesetze auch eingehalten werden. Und hier wollte ich noch einen Punkt machen, weil ich glaube, er ist schon wichtig. Und da überschneidet sich auch quasi, ist eine Gebühr inhaltlich zulässig, rechtlich, de legalata, und geht es nur um ein Transparenzphänomen, das überschneidet sich ja auch. Das sind kommunizierende Gefäße und man darf nicht vergessen, auch die Inhaltskontrolle zielt im Kern auf eine sogenannte Preistransparenz ab. Und warum wollen wir die? Einerseits, um Verbraucherinnen vor unerwarteten Kosten zu schützen. Sie sollen also schon vor Vertragsabschluss in der Lage sein, die wirtschaftliche Tragweite ihrer Vertragsentscheidung sozusagen abzuwägen und zu wissen. Und zum Zweiten aber auch natürlich für funktionierende Märkte. Auch für den Preisvergleich, den effektiven, ist es notwendig, dass sozusagen das beste Angebot am Markt gewinnt, dass nicht im Nachhinein dann im Kleingedruckten in den AGB Gebühren untergeschoben werden, die eigentlich einen Geldbestandteil sind und richtigerweise eingepreist gehören.
Aber fragen Sie jetzt Konsumenten, Entschuldigung, die jetzt bei einer, sagen wir mal, noblen Airline ein Ticket bestellen, was ist denn wirklich damit included? Die wissen es noch weniger als diejenigen, die bei einem billig
bezahlen,
die
das komplett
bezahlen. Sie denken, es wäre komplett ist es nicht.
Ich möchte noch eine kurze Schlussrunde machen und Herr Lothar, bei Ihnen beginnen. Wird das Urteil Ihrer Meinung nach, sollte es dann bestätigt werden in zweiter Instanz, etwas ändern für Ryanair oder für andere Billigflieger?
Ja, sicherlich. Ich meine, das ist, aber ich glaube, es wird eher etwas ändern in der Hinsicht, die Gebühren per se, außer es kommt zu einer Deckelung oder sonst was inhaltlich gesehen, werden eben die Gebühren dann vielleicht noch transparenter, was immer das bedeutet, dargestellt und dann am Schluss vielleicht eine Zusammenrechnung sein. Ich habe nur die Befürchtung, bei all diesen Sachen wird es auf jeden Fall eine Auswirkung haben, es wird teurer werden.
Glauben Sie das auch?
Also das ist eine Einschätzung, das wird man sich anschauen müssen. Ich glaube in erster Linie, dass es dem Markt zu einem sozusagen Funktionieren helfen wird, weil natürlich, wie schon gesagt, Preistransparenz und das Einhalten der Gesetze nämlich für alle, auch für den lauteren Wettbewerb, den Mitbewerb, ein ganz entscheidender Faktor ist. Und man kann sich ja sozusagen, das Preisargument ist nicht anerkannt in der Diskussion in Österreich. Man kann sich ja nicht Gesetzesverstöße, und um die sprechen wir hier, erkaufen, durch billigere Preise. Also das ist ein unzulässiges Modell. Das muss man aufpassen.
Vielen Dank. Vom Konsumentenschutzjuristin Petra Leupold war bei uns. Herzlichen Dank fürs Kommen. Und Sie bleiben noch gern bei uns, Herr Lothart, weil es geht nämlich noch um was anderes, was Sie als CDU-Mitglied auch noch betrifft in der Sendung. Wir wollen besprechen, was da heute nämlich in Berlin geschehen ist. Ein Bundeskanzler hat es dort erstmals in der Geschichte nicht auf Anhieb geschafft, von seiner Parlamentsmehrheit auch gewählt zu werden. Das Debakel des Friedrich Merz, gleich in der Sendung. Bleiben Sie dran. Zurück bei Beide Seiten live, meine Damen und Herren. Was war denn da bitte heute los in Berlin? Ein Bundeskanzler hat eine Mehrheit im Parlament hinter sich, jedoch die wählt Friedrich Merz gar nicht. Hier die Sekunden des Debakels heute Vormittag.
Der Abgeordnete Friedrich Merz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 316 Stimmen nicht erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht gewählt.
Das Bundestagsplenum verlässt. Mittlerweile ist die Scharte ausgebügelt. Im zweiten Durchgang nämlich bekam Friedrich Merz um 15 Stimmen mehr als im ersten Durchgang und ist damit auch tatsächlich neuer Bundeskanzler von Deutschland. Aber nach dieser Schrecksekunde nach wie vor bei uns Ralf Wolfgang Lothert, Unternehmer und Kommunikationsexperte. Schön, dass Sie da geblieben sind. Und Eigenzitat, alter CDUler, kann man sagen. Und Manuela Reidel, Puls 24 Politikanalystin. Hallo Manu.
Hallo Tom.
Ich möchte mit Ihnen beginnen, Herr Lothert. Ist Friedrich Merz am Tag 1 seiner Kanzlerschaft gescheitert oder war das heute nur eine Bagatelle?
Also gescheitert ist es sicherlich nicht, aber eine Bagatelle war es sicherlich auch nicht. Das ist eine Hypothek, die er sicherlich Monate noch mit sich rumtragen muss, weil vor allem das Bild, was er generieren wollte nach dem Chaos der Ampel, jetzt kommt es vorwärts und wir machen neu und es gibt keine Mauscheleien und keine Machtspielchen, damit natürlich schon ziemlich zerrüttet worden ist. Aber er ist nicht gescheitert damit. Ich glaube, so schlimm das ist, und man kann das gar nicht hoch genug bewerten, ist es dann doch heute noch ausgemerzt worden. mit nicht nur wörtlich, sondern sinnbildlich in dem Fall. Und soweit ich das weiß, ist dann, man hatte ja schon die Bedenken, weil morgen ist ja der Frankreich-Aufenthalt bei Macron, danach bei Tusk, dass das nicht stattfinden könnte, dass man erst morgen oder am Freitag wählen könnte. Insoweit ist die Scharte halbwegs wieder aus. Ja, na, aber grundsätzlich ist das natürlich weit weg von einem Traumstart.
Ja, das kann man auf keinen Fall sagen. Und Manu, das hat es noch nie nicht gegeben, dass ein deutscher Kanzler nicht im ersten Durchgang durchgewunken wird. Das ist einfach üblich, weil die Mehrheit hätte er ja gehabt. Jetzt ist es Friedrich Merz dann doch geworden, aber wie schwer ist die Niederlage, deiner Meinung nach?
Also zunächst einmal in Österreich könnte das nicht passieren, falls sich das manche fragen. Da ernennt der Bundespräsident den Bundeskanzler und da haben wir ja einen Routinier mittlerweile, was so eine Angelobung betrifft mit Alexander Van der Bellen. Falls sich da manch einer fragt, also wann das denn Stocker passiert, nein, also das gibt's bei uns nicht, aber natürlich ist das eine schwere Niederlage, aber auch ich habe nicht verstanden, auch wenn es lustiger wäre, wenn wir jetzt streiten würden, warum man da eine Staatskrise draus macht. Das war extrem peinlich. Das hat vor allem auch gezeigt, dass da im Team Merz einige ihr politisches Handwerk nicht verstehen, denn es waren 12 Stimmen immerhin der eigenen Regierungsparteien, die ihm da die Zustimmung verwehrt haben. 316 Stimmen hätte er gebraucht und SPD, CDU, CSU gemeinsam haben 328 Stimmen, fehlen 12. Wer war das?
Ja, und noch weitere 6, die dann auch noch zu wenig waren. Also er hatte nicht einmal die 316 geschafft, genau. Sondern es waren noch weniger.
Richtig, also stimmt, richtig. 310 Stimmen hat er insgesamt bekommen, danke.
Also es haben eigentlich 18 Stimmen insgesamt, hat er weniger bekommen, als er eigentlich aus seiner Mehrheit hätte schöpfen
und
können.
Und jetzt schon ist es so, dass schon bevor dieses Debakel passiert war, wissen wir ja, dass diese Regierung jetzt schon wahnsinnig unbeliebt ist. Wenn man heute diese Sonntagsfrage stellt, nämlich welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl in Deutschland wäre, da kämen die beiden Regierungsparteien nicht auf eine Mehrheit. Allerdings würde ich da nie von einer Staatskrise sprechen. Ich glaube, das muss ein Weckruf sein. Das muss für alle ein Weckruf sein, die da heute auch nochmal damit gespielt haben, Friedrich Merz eins auswischen zu wollen. Ich weiß, ich verstehe es auch nicht. Wie stark muss die AfD noch werden, damit man solche Spielchen abstellt? Die sitzt schon als extrem starke Oppositionspartei, als zweitstärkste Kraft des Landes im Bundestag. Das heißt, das muss jetzt ein Weckruf sein, dass eh schon nicht unambitionierte, aber sehr, sehr, sag ich mal, unter sehr vielen Kompromissen leider in der Regierungsprogramm zumindest sofort umzusetzen und sofort ins Arbeiten zu kommen.
Die Frage ist, ob das gelingt, Herr Lothar, wenn man sagt, wer hat eigentlich da ausgelassen heute? Statt 12 zu viel hat er 6 zu wenig bekommen im ersten Durchgang. Wer hat ihn denn nicht gewählt? Waren es die Roten oder waren es vielleicht die Schwarzen, die ihm ein Bein stellen wollten in letzter Sekunde?
Also zum Glück ist eine geheime Wahl und ich hoffe auch, dass es nicht rauskommt bei dem eigenen Interesse, weil das Misstrauen ist eh schon groß. Es gibt ja genug Gerüchte bei den Roten, ob die Saskia Esken hier, weil sie keinen Ministerposten bekommen hat, etc., auch Hubertus Heil, etc., ob die nicht hier eine kleine Revanche geben wollen, weil Klaas Klingbeil sich zu viel Macht anberaumt hat. Oder es ist auch Friedrich Merz, weil er einfach in Anführungszeichen das Versprechen bezüglich der Schuldenbremse gebrochen hat. Ich glaube, es ist auch müßig, das zu analysieren. Das Misstrauen ist eh schon da und es muss erst mal wieder wegkommen, weil auch wenn sie es offen nicht sagen würden, selbstverständlich suchen die in den Parteien danach, wer war das? Und das wäre ziemlich schädlich. Er kann nur, und da kann ich nur zustimmen, die müssen jetzt ins Tun kommen. Ich glaube, einige Aktionen sind auch schon richtig. Es wird keine Sommerpause geben, hat Friedrich Merz schon angekündigt, weil sie sind auch ein bisschen unter dem Zeitdruck. Nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr haben wir 5 Landtagswahlen in Deutschland und im Prinzip muss ich alles, was ich tun will, auf diesen Kompromissen, die windelweich zum Teil sind, die unter Finanzierungsvorbehalt sind, muss ich so viel wie möglich jetzt durchbringen, um dann eventuell auch durch das Mitregieren die Opposition ein bisschen in die Schranken zu bringen.
Aber Herr Lothar, Sie haben genau diese Kompromisse heftig kritisiert. Vor einem Monat haben Sie Folgendes gepostet, das werden wir gleich mal einblenden und gleich diskutieren. Da haben Sie geschrieben, liebe CDU, CSU, lieber Friedrich Merz, als alter CDUler, haben Sie sich ja da bezeichnet, möchte ich an Folgendes erinnern, Deutschland braucht radikale Änderungen, um voranzukommen. Dafür wurde die gewählt, die Ideen SPD sind rückwärts gewandt. Da waren gerade die Verhandlungen im Gang. Wir brauchen keine Kompromisse des Regierens wegen, lieber klar Kante und im Extremfall auch Neuwahlen. Wäre das ausgerechnet jetzt wirklich das Richtige?
Nein, also ich glaube, zu der Situation sind die Sachen herumgegeistert, dass die SPD noch auf Steuererhöhungen beharrt hat, die keinerlei Unterstützung in der Wirtschaft machen wollte. Die Diskussion war zu dem Zeitpunkt die Frage der Pensionsreformen, ja, nein, das Einfrieren der 48%. Und das wäre auf keinen Fall gegangen, da braucht man gar nicht drüber reden. Da hätte ich lieber Neuwahlen genommen. Dass die Kompromisse einen alten CDUler nicht happy stimmen, da braucht man nicht drüber reden. Aber ich sehe nur in dieser Konstellation jetzt überhaupt noch die letzte Chance, dass die Mitte irgendwie obsiegen kann. Mhm. Wenn sie es jetzt nicht hinkriegen, mit diesem Kompromiss und auch in den nächsten hoffentlich 4 Jahren die Kompromisse finden, dann ist es vorbei.
Weil es dringend notwendig ist, dass die Koalition ins Tun kommt. Manu, vielleicht kannst du uns was Positives schildern. Jetzt muss die Koalition raus aus dem Stimmungstief. Die Mehrheit bei Umfragen ist verloren. Heute würde sie keine Mehrheit mehr bekommen. Bei Amtsantritt ist Friedrich Merz jetzt schon der unbeliebteste Kanzler seit jeher. Startet also vollkommen ohne Bonus. Und das bei der Weltlage. Und jetzt möchte man gern was Positives holen. Wie kommt die Regierung aus dem Stimmungstief heraus? Vor allem, weil es so wichtig ist, auch für Österreich als Wirtschaftsnachbar. Nummer 1.
Ja, wir fragen uns das ja auch bei unserer eigenen Regierung. Also wir waren ja in einer ganz ähnlichen Situation.
Können die Deutschen uns kopieren oder lieber nicht?
Naja, sie haben es eh schon schneller zusammengebracht als wir, dass die politische Mitte sich nochmal zusammengerauft und eine Regierung gegründet hat und gebildet hat. Das hat ja in Österreich deutlich länger gedauert. Nein, also ich finde schon einmal gut im Ansatz, dass man das jetzt Arbeitskoalition nennt. Ja, zugegeben, das nennt man deshalb so, weil man nicht mehr große Koalition sagen kann, weil es keine große Koalition mehr ist. Aber das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt. Und sehr, sehr viele hoffen, auch sehr viele Ökonominnen und Ökonomen sagen, eine tolle Idee war dieses Sondervermögen. Eine tolle Idee war zu sagen, wir nehmen uns Politikbereiche, in die wir sowieso investieren müssen, nämlich Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz.
Das ist aber das Brechen des Wahlversprechens Schuldenbremse.
Die Schuldenbremse ist jetzt aufgeweicht.
Gebrochen und trotzdem positiv.
Ich bin da beim Ökonomen und beim Wirtschaftsweisen Achim Truger, der sagt, das sei ein Befreiungsschlag, weil jetzt wieder öffentliche Investitionen notwendig sind. Das wäre meine Hoffnung. Ich bin hier heute die Vertreterin des Optimismus, die sagt, es gibt viele Straßen zu sanieren, Brücken zu sanieren, Schulgebäude zu renovieren. Es gibt neue Bahnschienen zu verlegen. Macht das bitte, liebe Deutsche, erzeugt damit eine Aufbruchsstimmung. Und wenn das passiert, dann strahlt das natürlich auf Österreich ab. Na, dann kann die Föst vielleicht mehr Stahl verkaufen, dann kann vielleicht die Strabag das eine oder andere Straßenbauprojekt umsetzen.
Also ich bin auch optimistisch. Erstens wirkt ja ein Sondervermögen oder besser Sonderschulden, wäre ja der richtige Ausdruck, nicht auf die Schuldenbremse. Deshalb ist es Sondervermögen, Sonderschulden. Da kann man ja sagen, das ist ein bisschen Wortglauberei, aber dem ist so. Ich glaube auch, dass das der positive Ansatz ist und dass es der Hebel ist, anders wie in Österreich, weil die Grundverschuldung der letzten Jahre einfach viel geringer ist als in Österreich. Wir sind in Deutschland bei ein bisschen über 60%. Und mit dem Sondervermögen, Sonderschulden geht es noch extra.
Österreich im Vergleich bei den 80?
Nur. Bei 80, 84 momentan. Also da kann schon einiges bewegt werden. Ich glaube auch, wie gesagt, ich bin nicht happy mit dem, aber zum Beispiel die Frage der Abschreibung der ersten 2 Jahre, die drin sind, 30% für Anschaffungen, Abschreibungen für die Industrie. Ab 28 dann die Körperschaftsteuersenkung und das vernünftige Pläne, um die Wirtschaft in Gang zu kriegen. Nur eins, und das ist das Wichtigste, es braucht eben diese auch subjektiv gute Stimmung. Und da muss man das dann halt auch kreieren. Und da dürfen so Fehler wie heute nicht passieren.
Ja.
Nicht
nur, ja.
Das ist einfach das subjektive Vertrauen. Kann ich darauf vertrauen, dass das kommt bei den knappen Mehrheiten? Das ist es, da muss ich zeigen. Weil wir wissen, an der Börse und in Unternehmen ist neben den objektiven Rahmenbedingungen auch das subjektive Teil
ein ganz, ganz wichtiger Teil. Das ist das Interessante, dass das ja eben viele gewusst haben in dieser nicht so groß komfortablen Mehrheit der Koalitionsparteien, dass da Abweichler sofort die AfD wieder stärken, wenn dann eben genauso ein Debakel dann passiert. Weil Sie gesagt haben, was Positives zu sehen. Sehen Sie auch was Positives zum Beispiel in der SPD? Lars Klingbeil hat alle ersetzt, bis auf Zugpferd Boris Pistorius, hat 4 junge Frauen ins Kabinett geholt, die alle in ihren 30ern erst sind.
Also das wird man sehen. Ich meine, Lars Klingbeil war sicherlich in der Bredouille, sagen wir so. Er macht selber weiter und wird Vizekanzler und Finanzminister. Er hat sich schon ungut gemacht nach dem Wahldebakel von gerade mal über 16%, sich als Fraktionsvorsitzenden reinzusetzen und dann das zu machen. Ich glaube, es kann ein guter Anfang sein. Wir werden sehen, wahrscheinlich erst beim Parteitag im Juni der SPD, weil die SPD hat das Wahldebakel ja noch nicht aufgearbeitet. Also ich bin mir nicht so sicher, was da kommt, ob jetzt alle happy sind. Wir sind nur in der Regierung und wir sind happy mit den neuen Gesichtern, die wir da sehen. Kassenschneider war auch schon in der Regierung. Okay. Klar. Aber ich mache da ein Fragezeichen mal.
Ich möchte noch mal kurz auf Österreich zu sprechen kommen, weil es auch Auswirkungen hat, wie die deutsche Politik jetzt reagiert und die Krise löst. Eine der versprochenen Maßnahmen dieser neuen Bundesregierung betrifft Österreich ganz massiv und gerade jetzt auch im Sommer im Reiseverkehr. Deutschland wird die Grenzkontrollen verschärfen. Mhm. Was kommt auf uns zu?
Naja, es gab ja schon immer wieder Grenzkontrollen. Wenn man mit dem Zug übers deutsche Eck fährt, muss man seinen Personalausweis oder Reisepass herzeigen. Ganz neu ist dieses Sache also nicht. Das, was auf uns zukommen könnte, sind diese Zurückweisungen von Asylwerbenden an der Grenze. Und da weiß noch keiner, wie das funktionieren soll. Das waren immer sehr witzige Momente, finde ich, in den Wahldebatten in Deutschland, wenn eine Moderatorin nach der nächsten versucht hat, Friedrich Merz abzuringen, wie man das genau organisieren möchte. Was ist die Idee? Man verstärkt die Grenzkontrollen und dann behält man, wie die Deutschen versichern, das Grundrecht auf Asyl. Das wird nicht angekratzt. Aber es reicht nicht mehr zu sagen, ich möchte Asyl, um einen Schritt nach Deutschland machen zu können an der Grenze. So, sondern, und eigentlich nach EU-Recht müsste man den Menschen einmal aufnehmen und müsste schauen und müsste prüfen, welches Land ist denn für das Asylverfahren zuständig und den oder diejenige dann gegebenenfalls überstellen. Da sagt jetzt Friedrich Merz, macht man nimmer, sondern es gibt Zurückweisungen direkt an der Grenze und Österreich hat gesagt, wir nehmen die Leute aber nicht. Und da ist jetzt eine Pattsituation entstanden. Es wird versichert aus Deutschland, man werde das mit allen Nachbarn besprechen und durchorganisieren, was das genau bedeutet, versteht aber noch nicht so richtig jemand.
Also das wollte die Regierung von Tag 1 machen mit Innenminister Dobrindt von der CSU.
Ja, also ich erwarte, dass da morgen was kommt.
Morgen schon?
Ja, sicherlich. Die Minister sind heute ja vereidigt worden, jetzt gerade eben. Und er ist morgen im Amt, er hat es auch versprochen. Das ist vielleicht ein bisschen wie eine Trumpsche Offenbarung. Aber es ist ein schwieriges, Zurückweisung ist ein falsches Thema, das wäre juristisch kompliziert. Die Bundespolizei meint, es ist EU-mäßig alles in Ordnung und kann gemacht werden, solange A, die Person noch nicht den Schritt nach Deutschland getan hat und die Kontrolle nicht vollkommen erledigt ist. Es kann man da nochmal bitte nicht, ich weiß es auch nicht, aber sie sind der tiefsten Überzeugung, dass dies möglich sein soll. Wie das dann wirklich abläuft, ich habe wirklich keine Ahnung. Alexander Dobrindt hat es auch ein bisschen zurückgenommen. Ich glaube, in einem Interview gestern hat er gesagt, wir werden Steigerungen über die nächste Zeit sehen. Also da wird nicht morgen eine Mauer davor sein und es nichts passieren. Es wird wahrscheinlich eine Steigerung.
Kurzes Stichwort haben Sie gerade gesagt. Wir haben eine Schlussrunde, die wirklich sehr kurz ist. Ja. Daher in aller Kürze. Gerade in der CDU, in Ihrer Partei, schielen viele nach rechts und sagen, mit der AfD könnte man umgehen wie eine normale Oppositionspartei. Zitat Jens Spahn, Fraktionschef. Jetzt ist die AfD seit letzter Woche gesichert rechtsextremistisch, laut Verfassungsschutz. Hält diese Brandmauer der CDU?
Also ich bin der klaren Überzeugung, wenn jemand gesichert rechtsextremistisch ist, das heißt, ist egal, rechts oder links, das sagt das Grundgesetz. Ja, in dem Fall rechtsextremistisch, aber Artikel 21 heißt, verfassungsfeindlich, kann ich mit denen nicht zusammenarbeiten. Punkt, ist erledigt. Ich würde sogar weitergehen. Dagegen klagt jetzt die AfD, die hat in den Ländern schon die Klagen verloren, wo in den Ländern gesichert rechtsextremistisch ist. Ich würde das Verbotsverfahren mit anderen.
Ich glaube, die Brandmauer hat schon mal Ärger gewackelt in diesem Jahr, unter anderem durch Friedrich Merz und eben durch den zitierten Jens Spahn, der aber jetzt schon ein bisschen zurückgerudert ist, jetzt wo dieses gesichert rechtsextrem als Stempel auf der ganzen Partei drauf ist. Also das sieht man, das bewirkt schon was, wenn der Verfassungsschutz sowas sagt. Ich glaube also, damit ist zumindest vorerst die Brandmauer wieder stärker.
Gut, und die Regierung muss ins Tun kommen. Darauf haben sich ja auch beide Seiten geeinigt.
Vielen Arbeiten
Dank,
bitte.
Ja. Danke vielmals. Sagen wir auch als Hausaufgabe. Ja. Bei uns im Land. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Das war beide Seiten live auf Puls 24. Hier geht's weiter mit Wild umstritten bei Werner Secker. Da diskutieren heute Maria Meyerhofer, Eva Schütz und Barbara Haas. Also schönen Abend noch bei uns.